Das Thema ist die Magd und die Freie, wie vielleicht schon einige von euch in der Gruppe gelesen haben. Galater 4, 8 bis 31. Und wir fangen an natürlich bei Vers 8 und lesen erstmal bis Vers 11. Ich lese aus der Elberfelder. Aber damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, vielmehr aber von Gott erkannt worden seid, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Und wir kommen immer wieder dahin zurück, dass wir, wie wir am Anfang schon festgestellt haben, als wir die Vorstellung vom Brief einen Überblick bekommen haben, dass wir von diesem Brief an die Galater sagen können, dass es wirklich ein Brandbrief ist, den Paulus geschrieben hat. Gerade hier in Vers 11, ich fürchte um euch Galater, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe, zeigt diese Verzweiflung, in der Paulus letztendlich steht. In Vers 8 fängt er damit an und sagt, damals freilich, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Und das impliziert etwas, worauf wir auch nochmal genauer eingehen, auch nochmal über eine andere Schriftstelle, dass hier gesagt wird, dass jeder Mensch irgendjemandem dient. Paulus schreibt zu den Galatern und er sagt, bevor ihr Gott erkannt habt, habt ihr denen gedient, die nicht Götter waren, oder die nicht Götter sind. Jeder Mensch dient irgendjemandem. Jeder Mensch ist, und das müssen wir uns klar werden, hier im Urtext, das ist das Wort dienen, aber wenn wir das Wort Knecht zum Beispiel lesen, dann steht da in dem Urtext doulos, das griechische Wort, und das bedeutet Sklave. Jeder Mensch ist ein Sklave von irgendjemandem. Und wir meinen vielleicht, frei zu sein, wir meinen, autonom zu sein als Menschen, wir meinen, unabhängig zu sein und selbst zu bestimmen, wo es lang geht. Aber die Bibel vermittelt uns ein ganz anderes Bild. Die Bibel vermittelt uns wirklich eine andere Weltsicht. Und zwar nicht irgendwie jetzt nur hier Paulus zu den Galatern, was genug wäre. Nein, sondern auch unser Herr Jesus in Johannes 8, 34. Und da wollen wir einmal hingehen, ins Johannesevangelium 8, 34. Da drückt Jesus das, was ich gerade meinte, mit ziemlich klaren Worten aus, Johannes 8, 34, indem er sagt, wahrlich, wahrlich, also passt auf, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht, der Sünde Doulos, der Sünde Sklave. Jesus sagt, jeder, der die Sünde tut, ist versklavt unter die Sünde, ist der Sünde Sklave. Und die Bibel zeigt uns ganz klar, und ich kann das selber von mir auf jeden Fall behaupten, und ich denke, wir alle können das behaupten, wer von uns tut nicht Sünde? Und damit fallen wir alle, damit fällt jeder Mensch in diese Kategorie, dass Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Hier in Galater wird aber noch was anderes deutlich, und zwar sagt Paulus, dass als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Und die von Natur nicht Götter sind, beschreibt letztendlich Götzen. Die Bibel zeigt uns nicht nur, dass wir versklavt sind unter der Sünde, sondern sie macht auch klar, dass jeder Mensch entweder ein Gottesdiener ist oder ein Götzendiener. Entweder dienen wir Gott oder, und das macht die Bibel klar, und deswegen ist das hier impliziert in diesem Vers 8, wir dienen etwas. Wenn wir Gott nicht dienen, dann dienen wir etwas anderem, dann sind wir etwas anderer, von etwas anderem Knecht. Und das bedeutet, dass wir etwas an die Stelle von Gott stellen. Und das ist letztendlich Götzendienst. Das ist die Essenz vom Götzendienst. Und Paulus ringt hier mit den Galatern in Vers 9. Wo bin ich hier? Nicht bei Vers 9, genau. In Vers 9 und sagt, er zeigt den Galatern auf und sagt, dass es widersprüchlich ist, Gott erkannt zu haben auf der einen Seite oder vielmehr von Gott erkannt worden zu sein, das fügt er ein, da gehen wir auch gleich noch drauf ein, und sich wieder zurück in den Götzendienst zu begeben. Das Interessante ist, dass wir im nächsten Vers sehen, dass Paulus eine bestimmte Art von Götzendienst hier anspricht. Und dieses Thema zieht sich durch den gesamten Galaterbrief. Er sagt, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Ein bisschen vorher sagt er auch, dass die Galater, sagt er, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Und jetzt sagt er, dass sich die Galater zurückwenden zu den schwachen und armseligen Elementen. Haben die Galater sich zurückgewendet zu den Götzen, denen sie als Heiden, als Nation gedient haben? Nein, das Thema des Briefes ist was anderes. Die Galater haben sich dahin zurückgewendet, dass sie ihre Rechtfertigung, ihre Annahme von Gott darin gesucht haben, das Gesetz zu halten. Also was Paulus hier macht, ist interessant. Er sagt, er benutzt dieselbe Ausdrucksweise, diese Elemente der Welt, diese armseligen und schwachen Elemente, und er setzt das gleich mit auf der einen Seite Götzendienst und ein Leben in der Welt, ein gottloses Leben, oder ein Leben, wo ich versuche, meine Rechtfertigung, meine Annahme bei Gott und meine Zugehörigkeit zu dem Volk Gottes darin zu suchen, dass ich das Gesetz halte, dass ich aus Werken gerechtfertigt werde vor Gott. Paulus setzt das hier gleich. Das ist doch krass, oder? Für einen Juden? Wir wissen, was Paulus über sich selbst schreibt. Hebräer von Hebräern, ein Pharisäer. Er hat diesen Hintergrund und er setzt das hier gleich. Er sagt, Leute, es ist das Gleiche, weil wenn ihr euch dahin wendet, dass ihr versucht, das Gesetz zu halten und deswegen vor Gott gerechtfertigt werden wollt, dadurch von Gott angenommen werden wollt, dann wendet ihr euch von Christus ab. Und darum geht es letztendlich. Paulus ist so krass, dass er in Vers 11 das Heil der Galater anzweifelt, dass er sagt, ich fürchte, dass ich vergeblich um euch gearbeitet habe. Er weiß, dass ein Hinwenden zu den schwachen und armseligen Elementen der Welt letztendlich nichts anderes ist als ein Abwenden von Christus. Und er weiß auch, dass es getrennt von Christus keine Hoffnung auf Erlösung gibt. Aber ich hatte in der Vorbereitung echt diese Frage auf dem Herzen, weil Paulus spricht davon, das alte Leben der Galater, da dienten sie denen, die keine Götter sind, die von Natur aus nicht Götter sind. Und wir denken manchmal, dass irgendwie Götzendienst so, dass das irgendwie was für andere Kulturen ist oder dass das aus einer anderen Zeit ist, dass wir damit nichts mehr zu tun haben. Aber ich hatte wirklich diese Frage auf dem Herzen, Marius, hast du Götzen in deinem Leben? Haben wir Götzen in unserem Leben? Haben wir Dinge in unserem Leben, die wir auf die Stelle stellen, die allein Gott verdient hat und die allein ihm gebührt? Haben wir Dinge in unserem Leben, denen wir dienen und denen wir mehr dienen als Gott. Mit unserer Zeit, mit unserer Kraft, aber vor allem mit unserem Herzen, mit unserer Liebe. Und Gott ist ganz klar, ich habe gerade Josua zu Ende gelesen und das letzte Kapitel, Josua 24, das ist so ein krasses Kapitel und wir lieben diesen Vers, ne, von Josua, wo er sagt, ich und mein Haus, aber wir wollen dem Herrn dienen, ne, und keine Ahnung, das schreibt man sich oder davon hängt man sich Plakate auf oder sowas oder weiß ich nicht, ist ein sehr beliebter Vers, aber letztendlich ist dieses Kapitel so krass, so gewaltig, weil Gott ganz klar, Gott zeigt Israel, seinem Volk, und sagt ihnen, ich bin nicht bereit, den Thron in eurem Leben, die Herrschaft über euch als meinem Volk mit irgendjemand anderes zu teilen. Und genauso ist Jesus. Jesus ist der König, der nicht bereit ist, dein Leben mit irgendjemand anderes zu teilen, die Herrschaft über dein Leben. Jesus ist der Liebhaber deiner Seele, der nicht bereit ist, dich mit irgendjemand anderes zu teilen, mit irgendjemand anderem. Jesus will uns ganz. Und Paulus fügt hier ein, um die Galater zu ermutigen, um ihnen zu zeigen, was sie für einen fatalen Fehler begehen. Er sagt nicht nur, oder lässt es nicht nur dabei bleiben, dass er sagt, jetzt wo ihr Gott erkannt habt, sondern er fügt noch ein und sagt, vielmehr seid ihr doch von Gott erkannt worden. Und das ist wichtig, dass wir das wissen. Ich will da kein großes Ding draus machen, aber Römer 8, 28 zum Beispiel, ich lese das einfach ganz kurz, diese Verheißung, auf die jeder von uns baut, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind. Und dann sagt er, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, im Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, hat er berufen, diese aber hat er auch gerechtfertigt, welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Und am Anfang unserer Erlösung, am Anfang deiner Erlösung steht niemals dein Tun, deine Entscheidung, deine Willenskraft. Am Anfang deiner Erlösung steht, dass Gott dich erkannt hat. Und ich bin davon überzeugt, dass im Kontext der Bibel dieses Erkennen bedeutet, wie wir es im Alten Testament schon von Anfang an lesen, Adam aber erkannte Eva. Dieses Erkennen ist Liebe Gottes. Am Anfang deiner Erlösung steht, dass Gott dich geliebt hat. Und das ist das, was Paulus hier den Galatern aufzeigt. Er sagt ihnen, wendet euch doch nicht von diesem Gott ab, der euch so geliebt hat. Wendet euch nicht von ihm ab. Okay, und dann würde ich jetzt gerne, ich weiß, das sind viele Verse, aber ich würde gerne die Verse 12 bis 20 einfach nochmal so lesen und ihr könnt einfach noch, oder vielleicht macht das nochmal wer mit einer NGÜ, also entweder machst du es nochmal, Rick, oder wer anders, 12 bis 20.
Richtet euch nach meinem Beispiel, liebe Geschwister, so wie ich mich nach euch gerichtet habe. Ich bitte euch darum, bisher habt ihr mir doch noch nie Kummer bereitet. Ihr wisst, unter welchen Umständen ich euch das erste Mal das Evangelium verkündete. Ich muss wegen einer Krankheit bei euch Halt machen. Und obwohl mein körperlicher Zustand für euch eine Zumutung gewesen sein muss, habt ihr nicht mit Verachtung oder gar Abscheu reagiert. Im Gegenteil, ihr habt mich wie Engel Gottes aufgenommen, wie Jesus Christus persönlich. Ihr wart so glücklich damals. Das ist nur aus eurer Freude geworden. Wenn es euch möglich gewesen wäre, hättet ihr euch sogar die Augen ausgerissen und hättet sie mir gegeben. Das kann ich bezeugen. Ich habe mich etwa zu einem Feind gemacht, nur weil ich euch die Wahrheit sagte. Jene Leute bemühen sich nicht in guter Absicht um euch. Ganz im Gegenteil, sie wollen einen Keil zwischen euch und mich treiben, damit ihr euch dann um sie bemüht. Es ist gut, sich um etwas Gutes zu bemühen, aber tut es nicht nur, wenn ich bei euch bin, tut es immer. Meine Kinder, es ist, als müsste ich euch ein zweites Mal zur Welt bringen. Ich erleide noch einmal Geburtswehen, bis Christus in eurem Leben Gestalt annimmt. Was würde ich darum geben, gerade jetzt bei euch zu sein und im Gespräch mit euch den richtigen Ton zu finden? Denn ich weiß mir keinen Rat mehr mit euch.
Genau. Also, wie gesagt, ich gehe jetzt nicht auf die Verse ein, weil jetzt kommt dieses große Bild, was sozusagen in diesem Kapitel oder in diesem Abschnitt kommt. Und da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen. Aber man hört einfach, wenn man diese Verse auch vorgelesen bekommt, man hört Paulus Liebe für die Galater. Und wie sein Herz an ihn hängt und es ihn ein Stück weit quält, dass er so weit von ihnen weg ist und diesen Brief schreibt. Und er ringt wirklich um die Galater. Und das ist ja nicht das erste Mal in diesem Brief jetzt. Genau, aber jetzt geht's los. Das Bild, was Paulus benutzt. Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Also, Paulus sagt dir nicht, das Gesetz könnt ihr vergessen, sondern Paulus, als auch jemand, der sich mit den Schriften auskannte, er argumentierte über das Gesetz und sagt, damit eigentlich Leute, ihr versteht da was miss. Ihr versteht da was falsch. Ihr wendet das Gesetz falsch an. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der aber von der Freien durch Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat. Denn diese sind zwei Bündnisse, eins vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Das Jerusalem droben aber ist frei, welches unsere Mutter ist. Genau, erstmal bis dahin. Also, Paulus benutzt dieses Bild von Abrahams Söhnen, von Ismael und von Isaak und auch von den Müttern von Hagar und von Sarah. Und dieses Bild müssen wir auch wieder richtig verstehen. Also es geht in diesem Bild geht es darum, dass wir das im Gesamtkontext des Briefes sehen und einordnen. Und Paulus benutzt diese Allegorie, um gegen die Irrlehre zu argumentieren, dass wir durch das Halten des Gesetzes vor Gott gerechtfertigt werden könnten. Dass wir durch das Halten der Gebote Gottes oder des mosaischen Gesetzes uns die Erlösung verdienen könnten. Paulus sagt, auf der einen Seite ist Ismael, über ihn sagt er, ist der Sohn der Magd. Er sagt, er ist nach dem Fleisch. Und er sagt, Ismael steht für den Bund vom Berg Sinai in Arabien, weil Hagar dafür steht. Und das steht natürlich dafür, dass Mose auf dem Sinai das Gesetz empfangen hat und deshalb steht der Sinai für das Gesetz. Er sagt auch dann noch weiter, dass es für das jetzige Jerusalem steht, also er spricht da von dem Jerusalem in seiner Zeit, aber er spricht auch von dem Volk Israel, das Jesus nicht angenommen hat, das ihren Messias nicht angenommen hat und er sagt, dass sie sich in Knechtschaft befinden. Auf der anderen Seite dagegen sagt er, hier ist Isaak. Isaak ist der Sohn der Freien, also der Sohn Sarahs. Er ist nicht nach dem Fleisch, sondern nach der Verheißung. Und er steht, das ist impliziert darin, dass er von zwei Bündnissen spricht, er steht für den neuen Bund, den Gott in Christus geschlossen hat. Also er steht für diesen anderen Bund. Und das ist der Bund, wo Jesus auch beim Abendmahl mit seinen Jüngern saß und gesagt hat, dieser Kelch, der Wein, ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und er sagt, das steht für das Jerusalem, was droben, was oben ist, für das freie Jerusalem. Ismael ist der in Knechtschaft und Isaak ist der Freie. Paulus stellt hier noch eine Sache klar und das ist wichtig, auch für uns, und wahrscheinlich wissen das die meisten von euch, aber in der Theologie zu verstehen, gerade wenn wir über Bündnistheologie und sowas sprechen, das ist auch ein sehr komplexes Thema, aber es ist wichtig, dass Paulus hier klarstellt, dass der Bund, den Gott am Sinai geschlossen hat, also der Bund des mosaischen Gesetzes, nicht der Höhepunkt und nicht der eigentliche Bund ist, den Gott mit seinem Volk in der Heilsgeschichte schließen würde. Sondern es ist der neue Bund, und das hatten wir beim verheißenen Messias bei dem Thema, es ist der neue Bund, der schon damals, schon 430 Jahre vor dem Gesetz, mit Abraham geschlossen wurde. Der Bund des Glaubens, der sich schließlich dann am Ende in Christus, in Jesus erfüllt. Das ist der Glaubensbund, den Gott mit den Menschen geschlossen hat. Der Gnadenbund, der Glaubensbund, der sich in Jesus Christus erfüllt. Das ist der Höhepunkt der Bündnisse. Das ist der Bund, den Gott mit den Menschen, mit der Menschheit in der Heilsgeschichte geschlossen hat. Schon 430 Jahre vor dem Gesetz wird das ganz klar. Und wir schlagen jetzt noch ein bisschen hier, wir gehen jetzt mal zum Anfang zurück, zu Genesis. Und also mir hat es geholfen, ich habe am Anfang dieses Kapitel gelesen und ich muss ehrlich gestehen, dieses Bild, ich habe da irgendwie lange nicht so richtig den Zugang zu gefunden. Aber als ich dann zurückgegangen bin zu Genesis und wirklich nochmal die Geschichte gelesen habe, oder Teile der Geschichte, ist mir nochmal mehr klar geworden, wie wunderschön eigentlich dieses Bild ist, was Gott hier benutzt durch Paulus. Und wir gehen mal zu Genesis, 1. Mose 15, 1-6. Ich weiß, es ist heute auch viel lesen, aber ihr schafft das. Genau. Nach diesen Dingen erging das Wort des Herrn an Abraham in einem Gesicht und er sprach, fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dir ein Schild, dein sehr großer Lohn. Und Abraham sprach, Herr, Herr, was willst du mir geben? Ich gehe ja kinderlos dahin und der Erbe meines Hauses, das ist Eliezer von Damaskus. Und Abraham sprach, siehe, mir hast du kein Nachkommen gegeben und siehe, der Sohn meines Hauses wird mich beerben. Damit meint er Eliezer, also ein Sklaven. Und siehe, das Wort des Herrn erging an ihn und er sprach, nicht dieser wird dich beerben, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, der wird dich beerben. Und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so wird deine Nachkommenschaft sein. Und er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit. Da merkt man wieder, Gott ist auf jeden Fall ein Romantiker. Er führt Abraham raus in der Nacht und sagt, guck in den Sternenhimmel und so wird deine Nachkommenschaft sein. Wie Abraham sich da gefühlt hat, weiß ich nicht. Er ist eigentlich in einem Moment der Entmutigung. Und hier ist es aber, dass Gott Abraham die Verheißung gibt, ihm einen Sohn als Erbe zu schenken, einen leiblichen Sohn, der aus seinem Leib hervorgehen würde, wo es menschlich betrachtet unmöglich war. Und Gott tut das, weil Abraham ganz auf Gott vertrauen sollte. Also hier ist das erste Stichwort Vertrauen, Glaube. Abraham glaubte Gott und es wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Genesis 16, 2 und 15. Also Vers 2 und Vers 15 ist der nächste Schritt. Und Sarai, also Abrahams Frau, sprach zu Abraham, sieh doch, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebäre. Geh doch ein zu meiner Magd, vielleicht werde ich aus ihr erbaut werden. Also Sarah bringt dir diese schlaue, menschliche Idee. Vers 15. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn und Abraham gab seinem Sohn den Namen Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar dem Abraham Ismael gebar. Hier in Kapitel 16 sehen wir, dass Abraham und Sarah einen Plan machen, weil sie meinen, Gott aushelfen zu müssen. denken sich, okay, Gott hat uns zwar die Verheißung gegeben, Gott hat uns sein Versprechen gegeben, aber eigentlich ist das ja nicht wirklich möglich, dass das passiert. Und deswegen, wir sollen Gott bestimmt aushelfen. Da waren bestimmt auch so welche Gedanken dabei. Da war bestimmt auch der Gedanke dabei, vielleicht sollen wir ja Gott so aushelfen. Gott will vielleicht auch über diesen Weg wirken. Abraham und Sarah nutzten ihre eigenen menschlichen Mittel, um Gott zu helfen, sein Versprechen einzuhalten. Und wenn Paulus davon spricht, dass Ismael nach dem Fleisch geboren wurde, dann meint er damit, dass er ein Produkt von, ich drücke das mal extra so aus, bisschen provokant, von Selbstvertrauen war. Ismael ist ein Produkt von Selbstvertrauen. Wir helfen Gott mal. Abraham vertraute nicht auf Gott in der Erfüllung seiner Verheißung, sondern auf sein eigenes Tun. Weiter geht's in 1. Mose 17, 15 bis 19. Und Gott sprach zu Abraham: Sarai, deine Frau, sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sarah soll ihr Name sein. Und ich werde sie segnen, und auch von ihr gebe ich dir einen Sohn, und ich werde sie segnen. Und sie wird zu Nationen werden, Könige von Völkern sollen aus ihr kommen. Und Abraham fiel auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen: Sollte einem 100-Jährigen geboren werden, und sollte Sarah eine 90-Jährige gebären? Und Abraham sprach zu Gott, er kommt wieder mit seiner Hilfe. Möge doch Ismael vor dir leben. Und Gott sprach: Doch, Sarah, deine Frau, wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Isaak geben. Und ich werde meinen Bund mit ihm errichten, zu einem ewigen Bund für seine Nachkommen nach ihm. Gott bestätigt hier seine Verheißung erneut, dass Sarah diesen Sohn bekommen würde. Und Gottes Intention in dem Ganzen ist, seine Verheißung, sein Versprechen, was er gegeben hat, auf eine Art und Weise zu erfüllen, dass es für Abraham unmöglich ist, sich zu rühmen. Dass es für Abraham unmöglich ist, zu sagen, ich habe Gott geholfen dabei, sein Versprechen zu erfüllen. Dass es für Abraham unmöglich ist, in sich selbst sozusagen den Ursprung der Erfüllung der Verheißung Gottes zu finden. Gott lehnt das ab, was Abraham aus eigener Kraft geschafft hat, und er greift übernatürlich ein. Und als ich das nochmal so gelesen habe, diese Verse, auch einfach in der lebendigen Beziehung zwischen Gott und Abraham, finde ich, ist dieses Bild für das Evangelium so stark geworden. Und ich möchte gleich abschließend noch ein Zitat auch lesen von John Piper, was eigentlich nichts Großes hinzufügt, aber was, finde ich, nochmal gut zusammenfasst, was hier passiert ist in dieser Geschichte. Abraham lernte seine Lektion. Die einzige akzeptable Antwort auf Gottes gnädiges Versprechen ist Vertrauen. Nicht Werke des Fleisches, die versuchen, Gottes Segen durch unsere eigenen Bemühungen zu erlangen. Nochmal, Abraham lernte seine Lektion. Die einzige akzeptable Antwort auf Gottes gnädiges Versprechen ist Vertrauen. Nicht Werke des Fleisches, die versuchen, Gottes Segen durch unsere eigenen Bemühungen zu erlangen. Ich möchte das einfach nochmal ein bisschen umformulieren, um in diesem Bild zu sprechen. Wir alle hier und die Galater. Paulus hat das an die Galater geschrieben. Aber wir lesen das heute und das geht uns genauso was an. Und wir alle sollten von unserem Glaubensvater Abraham oder mit ihm diese Lektion lernen. Die einzige akzeptable Antwort auf Gottes gnädiges Versprechen seiner Rettung und seiner Erlösung ist Vertrauen, ist Glauben. Und nicht Werke des Fleisches, die versuchen, Gottes Segen, seine Liebe, seine Annahme, seine Gnade, seine Barmherzigkeit durch unser eigenes Bemühen zu erlangen. Ich fand dieses Bild, ich meine, das war jetzt Freitag für Freitag immer wieder Thema, aber in der Geschichte mit Abraham, in dem Kontext, hat mich das Bild nochmal echt angesprochen. Und ich fand es so schön, es spricht einfach auch für vieles, es spricht letztendlich für unser Glaubensleben. Ich meine, es ist diese Warnung für uns, die auch Paulus den Galatern schreibt, wenn er sagt, Leute, ihr habt im Geist angefangen. Wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Die einzige akzeptable Antwort auf Gottes gnädiges Versprechen ist Vertrauen. Genau. Ich bete nochmal. Vater, wir sind so dankbar für alles, was du uns in Jesus gegeben hast. Und ich bitte einfach, dass Freitag für Freitag und auch so, wenn wir dein Wort lesen, dass das einfach wirklich tief in unser Herz fällt, dass das zu einer tiefen, unerschütterlichen Überzeugung in uns wird, dass wir dir einfach vertrauen, dass der Gerechte aus Glauben leben wird, dass es um Glauben geht. Bitte hilf uns auch aus der Geschichte von Abraham, echt diese Lektion zu lernen und zu checken, dass wir nicht durch unsere eigenen Bemühungen, durch unsere eigenen Werke uns irgendwas von dir verdienen könnten, Herr. Danke, dass es alles allein aus Gnade ist, Herr, und dass wir einfach nur glauben dürfen, Herr. Danke dafür. Herr, bitte schenk uns Glauben, Herr. Herr Jesus, bitte schenk uns Glauben an dich, dass wir dir so glauben und so vertrauen, dass alles andere aus unserem Leben weichen muss und dass du allein wirklich Herr über unser Leben sein kannst und dass du allein wirklich auf dem Thron unseres Lebens sitzt und du allein regierst, weil du allein gut bist und weil du allein würdig bist, weil du allein anbetungswürdig bist, weil du allein liebenswert und so, so gut und so heilig und so einzigartig und vergleichlich bist, Herr. Danke dafür. Amen.